So, genau, ich während ich hier ein bisschen aufbaue, darf ich noch ein paar Sätze noch zu mir sagen. Bin Paul Mehner, bin aus Ditzingen, bin dort Gemeinschaftspastor jetzt seit 1,5 Jahren. Genau, war schon einmal hier, ist aber schon wieder ein bisschen her. Genau, und freue mich hier zu sein. Wie ihr es vielleicht sehen könnt, ich habe heute Lego mitgebracht, Lego Duplo. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal damit gespielt habt. Es macht auf alle Fälle Spaß. Ich habe nämlich 3 Kinder und dann muss man leider sich mit den Kindern beschäftigen und dann auch Lego spielen. Ja, also ich finde es eigentlich ganz cool, weil es macht einfach auch Spaß, so Brücken zu bauen. Und das ist jetzt hier kein Schuh, kein Damenschuh, sondern es ist eine Treppe. Also für die, die es jetzt von der Ferne nicht so erkennen. Genau, wir starten direkt. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, wer es sein könnte, beziehungsweise jetzt wisst ihr es ja schon. Genau, es geht heute um Josef und wir starten nicht von Anfang der Josefsgeschichte, sondern so ein bisschen mittendrin. Und dass ihr so ein bisschen nochmal in die Josefsgeschichte reinkommt, beziehungsweise wie es so gestartet habt, gibt es noch so einen kleinen Rückblick. Josef ist ja Teil einer Familie. Er hat noch 11 Geschwister, ist der zweitjüngste. Und diese Familie ist eine ganz besondere Familie, weil sie hat einen besonderen Auftrag von Gott. Ja, aus ihr soll quasi das Volk Gottes kommen. Also eine richtig tolle Vision, Traum, ja, für diese Familie. Aber wenn man sich jetzt die Familie mal ein bisschen genauer anguckt, dann merkt man, okay, so super happy clappy ist es bei denen nicht. Da läuft nicht alles so richtig schön, sondern da gibt es Neid, Eifersucht, da gibt es Ungerechtigkeit. Ja, der Josef wird von seinem Vater bevorzugt, so ein bisschen so sein Lieblingssohn. Und er bekommt auch einen Mantel, so einen richtig schönen bunten Mantel und zum Ärger seiner Brüder. Und manche Ausleger deuten eben auch diesen Mantel so, dass dieser Mantel so ein Symbol ist für, du wirst der Haupterbe werden, ja. Du wirst quasi die Person werden, also die quasi wie der Erstgeborene das Haupterbe bekommt, ja. Du bist was ganz Besonderes. Und dass es natürlich den älteren Brüdern nicht gefallen hat, das kann man sicher denken. Und dann zu allem Überdruss bestätigt Gott sogar noch, dieses Fehlverhalten aus Sicht der Brüder, eben durch diese 2 Träume, die Josef bekommt. Und zwar dieser eine Traum, da wird er quasi Josef als der Versorger seiner Brüder dargestellt. Ja? Die Brüder, die sind zu schwach, die brauchen eben den kleinen Bruder, der ihnen Futter gibt. Ja, diese 11 Garben oder Weizendinger, die sich halt vor Josef verneigen. Und dann gibt es noch einen zweiten Traum. Und dieser zweite Traum, wo eben Sonne, Mond und Sterne, also die Brüder und die Eltern, alle verneigen sich vor Josef. Und so die Gestirne, damals waren so ein Symbol für Machthaber, Herrscher. Also die verneigen sich vor Josef. Das heißt, Josef wird der Machthaber selbst über seine Eltern sein. Ja, das hat selbst dem Vater hat dann auch gesagt, wie kannst du denn sowas überhaupt sagen? Und das ist so ganz spannend, ja, diese Familie, die so ein bisschen mit Neid und Ungerechtigkeit voll ist und dann auf der anderen Seite so Gottes Plan und Gottes Bestätigung, hey, aus diesem kleinen Josef, soll was ganz Besonderes draus werden. Und jetzt ist so, die Brüder wollen Josef umbringen, die hassen ihn so arg, nicht nur sie mögen ihn nicht, sondern sie hassen ihn, sie wünschen ihm den Tod. Und sie sind eigentlich kurz davor, ihn umzubringen, in so einem Brunnen einfach verhungern oder verdursten zu lassen oder sonst irgendwas zu machen. Und dann sagt einer, nee, komm, lass uns ihn doch an die Ägypter verkaufen. Dann haben wir saubere Hände und die anderen bringen ihn dann für ihn um. Ja? Der wird dann irgendwie bestimmt dann nicht mehr lange überleben. Und so kommt es. Und genau in diesem Teil der Geschichte sind wir heute. Genau, der Titel der Predigt heißt Wachstum durch Schmerz. Ja, das ist schon ein bisschen so gesagt. Wachstum ist ja etwas Positives und Schmerz ist ja was Negatives. Genau darum soll es heute gehen, wie Josef eben wächst, trotz des Schmerzes, trotzdem, dass es irgendwie so bergab geht oder in diesem Fall die Treppe runter. Der Josef, der eben jetzt von seinen Brüdern verkauft wird, der jetzt irgendwie auf irgendeiner Sklavenkarawane ist und Richtung Ägypten unterwegs ist. Mein erster Punkt ist Wachstum durch Schmerz, die Identität. Auf die Frage, wer bin ich, kommt es an. Genau, der Text ist je nachdem nicht so gut zu lesen, aber ich lese ihn vor, dann hört das auch nochmal. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Dort kaufte ihn ein Ägypter den Ismaeliten ab, die ihn nach Ägypten gebracht hatten. Der Mann hieß Potiphar. Er war ein Hofbeamter des Pharao und ein Befehlshaber der königlichen Leibwache. Also Josef wird verkauft eben an Potiphar, sehr hohen Hofbeamten, und Josef bekommt eine neue Identität. Er ist jetzt nicht mehr Sohn, nicht mehr Schützling seines Vaters, nicht mehr Bruder, sondern er ist jetzt Sklave. Er ist Sklave, ganz klar, du hast eigentlich keinen freien Willen mehr, hast du vielleicht schon, aber es interessiert keinen, und du schaffst einfach so lange, bis du ja nicht mehr gebraucht wirst, ja. Und es war seine neue Identität, ja. Es ist bis zum Ende seines Lebens wie so ein, ja, bei Sklaven, oder macht man sich so Brandmale drauf, ja, wie bei Tieren, naja, das ist einfach jetzt so ein Arbeitsmensch, der jetzt einfach für mich jetzt das schaffen muss, und wie dieses Brandmal drauf ist, so ist es jetzt quasi, diese Identität ist so reingebrannt eben in den Josef. Wie wird es euch gehen, wenn ihr auf einmal so von jetzt auf nichts völlig weg seid von Familie, von allem, was euch irgendwie lieb ist? Da wird man erstmal gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, wird völlig verzweifelt sein. Und es war Josef auch bestimmt, aber wir lesen mal weiter, wie es nämlich weitergeht mit Josef. Der Herr war mit Josef, sodass ihm alles gelang. Josef blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Der merkte, dass der Herr mit Josef war, denn alles, was Josef tat, ließ der Herr ihm gelingen. So fand Josef Gnade bei Potiphar und er durfte ihm dienen. Potiphar setzte ihn zu seinem Hausverwalter ein. Alles, was ihm gehörte, gab er in Josefs Hand. Nachdem Potiphar Josef zum Verwalter und ihm alles anvertraut hatte, segnete der Herr sein Haus. Und wegen Josef lag der Segen des Herrn auf allem, was dem Ägypter gehörte, im Haus oder auf dem Feld. Potiphar ließ Josef in allem freie Hand. Er selbst kümmerte sich um nichts außer um sein Essen. Das ist schön, dass er ihn nicht noch gefüttert hat. Zum einen Überfluss, das wollte er noch selber machen, der Potiphar. Nee, aber es zeigt so ein bisschen, dass Josef eben freie Hand hatte. Ja, der Potiphar konnte 2-3 Wochen weggehen und nach, keine Ahnung, Dienstreise oder was weiß ich, wo Potiphar war, kommt er zurück und es läuft alles. Und nicht nur das, sondern es ist sogar alles picobello geputzt. Und die Scheunen sind voll mit Ernte, die Arbeiter sind alle motiviert, ist einfach eine richtig gute Stimmung. Und er merkt so, okay, ja, ich muss eigentlich gar nicht mehr herkommen, außer zum Essen. Ja, das läuft einfach. Und er hat sich wahrscheinlich richtig arg gefreut. Wie hat Josef das gemacht? Er ist doch jetzt Sklave, er hat doch jetzt eigentlich keinerlei Traum, Vision irgendwie für sein Leben. Ist doch jetzt eigentlich alles so rum. Aber Josef weiß um seine Identität. Er weiß um das, wer er ist. Er weiß, dass Gott einen konkreten Plan eben mit ihm hat. Eben diese zwei Träume. Er wird der Versorger, der Ernährer, und er wird der Herrscher, Machthaber, Retter seiner Familie werden. Könnte man sich denken, boah, da braucht man schon ganz schön viel Fantasie. Dass man jetzt in dieser Situation noch vielleicht daran festhalten kann. Wie ist es mit uns, mit unserer Identität? Oft sind wir vielleicht auch Sklaven der Sünde, ja, sind irgendwie so festgefangen von unserem Versagen, von Schmerzen, die wir haben, vielleicht auch körperlichen Schmerzen. Oder sind wir Kinder Gottes? Glauben wir an diesen Plan, den Gott auch für unser Leben hat, auch wenn es vielleicht nach außen, ja, wie bei Josef, eigentlich überhaupt gar nicht danach aussieht. Man einfach denkt, es ist einfach nur richtig schlimm. Aber Josef hatte eben diesen seine Identität, dass er eben wusste, okay, ganz unabhängig, was passiert, ich bin fest in Jesus. Das Volk Gottes, das Israel, ist eigentlich ein richtig schönes Beispiel, eine Veranschaulichung dafür. Das Volk Israel ist ja in der Sklaverei in Ägypten. Ja, und die sind einfach, denen geht es überhaupt nicht gut. Die wollen aus dieser Sklaverei raus. Das ist ja bei uns ja auch so. Wir wollen eigentlich nicht, gebunden sein an irgendwelche Dinge, abhängig sein von irgendwelchen Leuten, abhängig sein von Krankheiten oder sonst irgendwie. Wir sind gebunden eben, genau wie diese Israeliten eben, in dieser Sklaverei. Und dann befreit sie Gott. Ein Wunder passiert, sie werden tatsächlich von diesem Pharao losgelassen und sie dürfen loslaufen. Und sind sie dann frei? Nö, weil der Sklavenhalter überlegt sich's anders, der jagt ihnen hinterher und will sie wieder zurückbringen. Und vor ihnen ist ein riesiges Meer. Sie sind frei, aber eigentlich sind sie gar nicht frei. So ist auch oft in unserem Leben. Wir sind vielleicht dann frei von irgendeiner Sucht oder von irgendeinem Verhalten, was uns irgendwie, wo wir merken, das wollen wir eigentlich nicht. Aber eigentlich so richtig frei sind wir nicht. Wir haben uns da vielleicht selber rausgekämpft, aber da kommt schon gleich wieder das Nächste, was uns wieder irgendwie von Gott abhalten will. Und dann passiert eben bei den Israeliten dieses Wunder, das Meer teilt sich und Israel läuft eben durch das Meer hindurch. Sie kriegen eben eine neue Identität. Es reicht also nicht, dass wir uns selber irgendwie rausstampeln, sondern dass wir eben diese Identität, wer wir eigentlich sind in Gott, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das immer wieder uns daran erinnern. Und dieses Meer, wo dieses Volk Israel durchläuft, das vergleicht Paulus im ersten Korintherbrief eben mit der Taufe. Ja, sie sind jetzt wie getauft, ja, das ist wie so ein Brandmal, aber nur ein schöneres Brandmal, was nicht so arg weh tut. Sie sind getauft, sie haben jetzt diese neue Identität in Jesus und sie bekommen auch einen neuen Namen. Namen haben ja ganz viel mit der Identität zu tun. Und im 2. Mose heißt es, das Volk, das du erlöst hast. Und jetzt ist auf einmal nicht mehr der Gott, der uns jetzt endlich befreien muss aus der Sklaverei, sondern das Volk, was du erlöst hast. Ja, ist wie ein ganz neuer Name für dieses Volk Israel. Dass Gott eben diesen Tod besiegt hat, diesen alten Sklavenhalter, und dass wir, egal was auch passiert, unsere ganzen Umstände, sagen wir in der Theorie, dass wir eben in dieser Identität in Gott eben diese Freiheit haben. Und selbst wenn wir fallen, ist es egal, weil wir sind schon in Gott, in dieser Gemeinschaft mit Gott, sind wir fest. Da kann nichts mehr dran rütteln. Der alte Sklavenhalter ist schon im Meer begraben. Wachstum durch Schmerz, Wachstum durch Leid, das hat Josef erlebt. Und bei Josef stellt sich auch die Frage, die Gott uns auch stellt. Vertraust du mir? Vertraust du mir, wenn es gerade jetzt auch bergab geht? Die Geschichte von Josef geht weiter, und zwar mit dem zweiten Punkt. Wachstum durch Schmerz, auf den Fokus kommt es an. Josef war ein gut aussehender Mann mit einem schönen Gesicht. Einige Zeit später warf Potiphas Frau ein Auge auf Josef und sagte zu ihm, schlaf mit mir. Aber Josef weigerte sich und entgegnete ihr, nein, mein Herr muss sich um nichts mehr kümmern, seit ich hier bin. Er hat mir alles anvertraut und mich zu seiner rechten Hand gemacht. Er ist in diesem Haus nicht wichtiger als ich. Nichts hätte mir vorenthalten, nur dich, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott stellen? Obwohl sie Josef Tag für Tag bedrängte, hörte er nicht auf sie. Er legte sich nicht zu ihr und war nicht mit ihr zusammen. Eines Tages kam Josef ins Haus, um seine Arbeit zu erledigen. Von den Bediensteten war sonst niemand im Haus. Da hielt ihn Potiphas Frau an seinem Gewand fest und forderte ihn auf, schlaf mit mir. Doch er ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh und rannte nach draußen. Sie sah, dass er nach draußen geflohen war und sein Gewand in ihrer Hand zurückgelassen hatte. Josef ist ein ganz normaler Arbeiter, ein richtig tüchtiger Arbeiter. Er wird von Potiphar bevorzugt. Und jetzt ist Potiphar nicht da, weil er ihm so viel vertraut. Hey, du kannst alles machen, außer meine Frau, die darfst du nicht haben. Aber sonst, du hast hier freie Hand. An was erinnert euch das? Erstes Buch Mose. Hey, von allen Bäumen darfst du essen, außer von dem einen. Da bitte nicht. Das ist auch so typisch Mensch. Ja, die Kirschen beim Nachbarn sind immer viel toller, viel röter, größer oder sonst irgendwie. Und Gott hat eben 1000 Bäume hingesetzt in diesem Garten Eden, mit tollen Früchten dran, große, kleine, eckige, runde, lilane, orangene, saure, süße. Eine Riesenauswahl. Und wir Menschen sehen oft nur das, was wir nicht haben. Dieser Neid, die Eifersucht, ja, warum nicht? Aber das wird doch auch gut schmecken. Und wir sehen gar nicht, was Gott uns eigentlich für eine Fülle schenken will für unser Leben. Und jetzt passiert es, dass eben die Frau von Potiphar, jetzt kommt vielleicht doch noch der Schuh hier zur Geltung. Jetzt passiert es, dass die Frau von Potiphar mit Josef schlafen will. Das, was eigentlich nur zwischen Mann und Frau gehört. Was Gott sagt, was Gott zusammenführt, soll der Mensch nicht trennen. Und das weiß Josef auch. Und er möchte eben nicht mit ihr schlafen. Er hält eben stand. Und die Frage ist, wie hat er es geschafft? Wie konnte er dem standhalten? Weil man könnte sagen, boah, also es geht hier sowieso gerade abwärts. Hey, dann hat mich Gott hierher geschickt und dieser Traum, diese Vision, ja, vielleicht irgendwann, aber mein Potiphar ist jetzt auch nicht da und es kriegt ja sowieso keiner mit und es ist sowieso schon alles hinüber, oder? Jetzt kann ich das jetzt auch noch machen, kann ich auch noch mit der schlafen, auch mal mir was Schönes gönnen oder sonst irgendwie. Und diese Gedanken, weiß nicht, ob die Josef hatte, auf alle Fälle macht es Josef nicht. Ganz im Gegensatz, im Kapitel davor geht es nämlich um seinen Bruder, um Judah. Und wenn ihr die Geschichte mal lest, dann denkt ihr so, ui. Also das ist so exakt das Gegenteil zu Josef, gerade auch in diesem Bereich sexuelle Versuchung. Ist das Kapitel davor, denkt man sich so, ja, da steht der Josef ganz schön gut da. Er hält nämlich stand. Und bei Josef, eben gerade in dieser Geschichte, wird er ein Kleidungsstück genutzt, um eine Lügengeschichte zu erzählen. Genau das Gegenteil. Ja? Er wird angeschwärzt, sie fängt vielleicht laut an zu schreien und dann kommen die Diener her und sie sagt dann, ja, der wollte mir Gewalt antun, der wollte mich vergewaltigen oder was weiß ich, was sie dann so erzählt. Und was Potiphar wahrscheinlich dazu denkt, kann man sich dann denken. Und es ist ganz interessant, fällt euch noch eine Geschichte ein, wo auch ein Kleidungsstück ist von Josef, wo auch eine Lügengeschichte erzählt wird. Ein bisschen davor. Ja, und zwar die Brüder, sie nehmen seinen tollen Mantel, zerschneiden ihn, Tierblut drauf und erzählen dann, ja, ein Tier hat ihn gerissen, hat ihn umgebracht. Denkt sich Josef, boah, jetzt schon das zweite Mal, dass ein Kleidungsstück von mir missbraucht wird, um irgendeine Lügengeschichte zu erzählen. Also ich weiß nicht, wie es euch so gegangen wäre, aber das ist ganz schön heftig, was Josef hier durchmacht. Und er ist so eine Zwickmühle, er ist ja so ein einfacher Sklave, er hat eigentlich nicht so viele Rechte. Aber Josef, er bleibt seinem Herrn, dem Potiphar, treu gegenüber und er bleibt auch Gott treu gegenüber. Eben auch dieser Vision, diesem Traum, den Gott für sein Leben hat. Und zum Dritten, dass er eben nicht diesen Ehebruch eingeht, diesen Vertrauensbruch, dass er sagt, ich möchte an Gott festhalten, gerade in dieser Zeit. Und er ist ein integrer Mensch, jemand, der eben treu ist, sich selber, seinen Prinzipien, aber vor allem Gottes Prinzipien. Wachstum durch Schmerz, in dem Fall durch Anfechtung. Und da kommt es eben auf den Fokus an, den wir haben. Bei Adam und Eva war der Fokus eben auf das, was sie nicht haben. Und oft ist es ja bei uns, letztendlich dieser Fokus, da geht es gar nicht darauf an, unbedingt, was es ist, sondern es geht einfach nur darum, dass wir irgendwie abgelenkt werden und den Fokus verlieren. Und dafür ist zum Beispiel eine super Möglichkeit, das Ehebruch, wie in dem Fall, oder Pornografie oder Langeweile oder wenn man zu viel macht. Letzten Endes alles, was uns von Gott, den Fokus von Gott wegbringt. Wie bei König David, bei dem war einfach langweilig, der hatte Macht, der hatte Geld, der hatte alles und dann hat er eben diesen Ehebruch begangen, weil er eben den Fokus Gott aus dem Blick verliert hat. Und da hast du die Frage so an uns, wie können wir den Fokus immer wieder scharf stellen? Ich weiß nicht, wie es Josef gemacht hat, da steht jetzt nichts dazu, aber Josef hatte diesen Fokus auf alle Fälle auf Gott sehr scharf gestellt. Vielleicht kann es bei dir dran sein, dass du so eine Fastenzeit mal machst. Dass man sagst, okay, ich faste jetzt mal mein Handy oder Instagram oder dass ich es irgendwie auf einen bestimmten Platz immer lege. Das macht zum Beispiel ich. Sonst hat man das Handy so schnell in der Hand, kommt eine Nachricht hier oder da oder aber mir ist langweilig. Und man füllt die Zeit ganz schnell mit dem Smartphone, dass man sagt, okay, ich lege es einfach mal an einen Platz hin. Ja? Da kannst du dann auch klingeln und bimmeln, aber dann ist es nicht so schnell in der Hand. Und zum Beispiel das Handy kann uns sehr schnell verleiten, eben den Fokus aus dem Blick zu verlieren. Man kann auch ganz andere Sachen fasten. Ja, letzten Endes geht es nicht darum zu fasten, sondern eben Fokus auf Gott wieder neu einzustellen. Ich gehe zum Beispiel ab und zu mal in den Wald, ja, dieses Mal raus so aus dem Alltag. Und für mich ist Wald so ein Ort, zur Stille zu kommen, von mir zur Stille zu kommen, weil der Alltag ist meistens sehr laut. Und dann laufe ich eben im Wald, manchmal laufe ich einfach nur doof herum. Aber manchmal gibt es auch so Momente, wo ich nochmal mit Gott rede und ihn frage, ist das, was ich gerade mache, noch richtig? Willst du mich hier an dieser Stelle haben oder nicht? Was ist jetzt vielleicht als nächstes dran? Aber vielleicht auch gerade einfach diese Stille zu haben, die mir zumindest oft fehlt. Da hilft es mir einfach, eben in diesen Wald zu gehen. Wachstum durch Anfechtung, das ist ja hier bei Josef eine sehr große Herausforderung. Und auch diese Frage, die Gott ihm auch wieder gestellt hat und auch uns, diese Frage, hey, vertraust du mir? Vertraust du mir in dieser Zwickmühle, wo du bist, dass ich es irgendwie gut machen werde? Und das ist eine sehr leichte Frage, aber letztendlich, wenn man in einer herausfordernden Situation ist, doch sehr schwer. Weil vertraut man wirklich Gott ganz, dass er es wirklich gut macht? In der Theorie ja, aber im Praktischen heißt es dann doch, ist es dann doch ganz schön herausfordernd. Ja, wir kommen zum dritten Punkt, das hast du auch vorher so ein bisschen angerissen, diese Frage des Warum. Diese Frage des, oder anders formuliert, die Frage des Wozu. Was hat es jetzt für einen Grund? Warum muss das jetzt passieren? Und die Frage, die hat sich bestimmt jetzt auch Josef gestellt. Wir lesen noch den letzten Abschnitt. Potiphar ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis werfen, dorthin, wo die Gefangenen des Königs waren. Josef blieb im Gefängnis, aber der Herr war mit Josef. Er verschaffte ihm das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisaufsehers, der wiederum übertrug Josef die Aufsicht über sämtliche Gefangenen. Josef erledigte alles, was im Gefängnis zu tun war. Der Aufseher ließ Josef in allem freie Hand. Weil der Herr mit ihm war, was Josef auch tat, ließ der Herr ihm gelingen. Also wenn man sich jetzt mal diese Geschichte von Josef anguckt, ist er jetzt eigentlich so am absoluten Tiefpunkt. Also ich finde, schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Jetzt hat er sogar das Richtige getan, das, was Gott vielleicht auch sogar will, ganz klar will, und jetzt ist er hier. Kann man sich schon diese Frage stellen, warum? Warum? Wozu? Was hat das jetzt irgendwie für einen Sinn, für einen Zweck? Aber ganz interessant, in dieser ganzen Geschichte kommt eben viermal dieser Satz vor, der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Der Herr segnete, was Josef tat. Und Josef wird auch hier in diesem Gefängnis, wird er der Aufseher 2.0, ja, der eigentlich auch wieder wie bei Potiphar einen totalen Segen in dieses Gefängnis bringt. Da denkt man sich auch so, boah, wie hat Josef das gemacht? Man kann schon irgendwie auch diese Frage stellen, ja, hat Gott Josef verlassen in dieser ganzen Zeit? So viel Schmerz, so viel Leid, so viel Ungerechtigkeit. Er wird verkauft als Sklave, wird aus seiner Familie, aus diesem Traum, dieser Vision, was Gott auch mit seiner Familie hat, wird er auch rausgerissen. Eine falsche Anklage wegen sexueller Belästigung und jetzt im Gefängnis. Aber eben diese ganzen Sätze so zwischendrin, der Herr war mit ihm, er segnete, was er tat, das zeigt, dass Gott keineswegs mal kurz die Kontrolle verloren hat über Josefs Leben. Und es zeigt eben, ja, so, dass wenn es, sagen wir mal, gesundheitlich, wirtschaftlich oder sonst in irgendeiner Art und Weise bergab geht, wie bei Josef, heißt es nicht, dass wir nicht geistig wachsen können. Aber auf der anderen Seite heißt es auch nicht, wenn es uns gerade richtig gut geht, wenn wir gerade viel Geld verdienen oder wenn in der Familie gerade alles richtig toll läuft oder bei uns im Leben, heißt es eben auch nicht, dass wir geistlich wachsen. Es ist dann auch nicht so, oh, dem geht's gut, oh, der ist volles geistliche Vorbild. Das kann vielleicht auch gerade genau das Gegenteil sein. Das muss sich eben nicht bedingen. Aber trotzdem diese Frage, warum hier dieses Leid? Und es ist eine Riesenfrage, das kann man jetzt nur ganz kurz anschneiden. Darauf gibt es keine zufriedenstellende Antwort. Ja, vielleicht zum Rückblick bei Josef könnte man sagen, boah, ja, super, eine tolle Lebensschule, die er hier durchgemacht hat. Vielleicht dieser Josef, der so ein bisschen stolz war, ein bisschen, boah, ich bin was Besseres, hey, Gott hat was mit mir zu tun, mit mir vor, mit euch nicht, mit ihr kleinen Brüder. Und sogar, ich bin sogar noch wichtiger als meine Eltern, ich werde der Herrscher sein. Vielleicht war das dieser Stolz, den er vielleicht hatte, weil durch diese Lebensschule, wo er nochmal Demut lernen musste, wo er nochmal Treue lernen musste, vielleicht hatte das eben diesen Sinn dahinter, könnte man überlegen. So leiden kann eben einen Sinn haben. Ein sehr bekannten, sehr bekanntes Zitat, Leid ist das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzurütteln. Leid ist das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzurütteln. Ja, dass der Mensch eben von seinem hohen Thron, so ich kann alles, ich brauche Gott nicht, dass er dann so ein bisschen mal runtergeschubst wird, wenn er sich dann die Frage stellt, ja, was passiert denn, wenn es in Richtung Sterben geht? Was passiert denn, wenn ich eben nicht mehr alles im Griff habe, die Gesundheit oder wenn das Geld auf meinem Konto weg ist? Was ist, wenn ich die Sache nicht mehr unter Kontrolle habe? Da kann Leid einen Sinn haben, eben um den Mensch zu Gott hinzubringen. Leiden kann aber auch gar keinen Sinn haben, weil sonst müssten wir Christen ja das Leid suchen. Sonst wäre es ja so die Sinnerfüllung jedes Christen, ja, so viel zu leiden, wie es nur geht, weil dann können wir Gott richtig gute Erfahrungen mit Gott machen. Das heißt es dann auch nicht. Leid kann eben auch keinen Sinn haben. Jakobus 5, kennst bestimmt, ja, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten holen, dass sie eben gegen diese Krankheit beten, die diese Person hat. Da wird ganz klar einen Auftrag gegeben, gegen Krankheit zu beten. Das heißt, Krankheit ist nichts, was toll ist, was man sich wünscht. Das heißt, Leiden kann einfach auch sinnlos sein. Aber die Frage, die hinter diesem Warum steht, warum lässt Gott dieses Leid zu, hier bei Josef oder auch bei euch? Fände ich nochmal besser formuliert, wenn man sagt, dieses Wozu, hat es vielleicht einen Grund? Ich möchte vielleicht gerade in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, noch besonders irgendwie wachsen. Es kann sein, muss es aber nicht sein. Und die Frage, die eben auch grundsätzlich hinter diesem ganzen Leid steht, ist eben diese Frage, die ich jetzt zum dritten Mal sage, vertraust du mir, die Gott dir stellt, vertraust du mir, auch wenn es eigentlich gar keinen Grund gibt, mir zu vertrauen oder aus deiner Sicht, aus der menschlichen Sicht, Gott zu vertrauen. Ich kenne deinen Plan nicht, aber ich möchte dir vertrauen, dass du es gut machen willst. Ich bin am Schluss. Ja, unser lieber Josef, der hat ja schon ganz schön was durchmachen müssen. Und es wäre schon interessant, ja, was hat Josef jetzt gemacht, dass er das so durchgehalten hat? Hat er jetzt jeden Morgen stille Zeit gemacht, eine Stunde? Oder ist er immer in den Wald gegangen? Oder hat er sein Smartphone immer weggelegt, wenn er reingekommen ist? Was hat ihm so geholfen, so nah an Gott zu bleiben? Ganz spannend. Wir wissen es nicht, aber wir können uns selber auf den Weg machen, indem wir vielleicht gerade dieser erste Punkt, diese Identität, dass wir einfach wissen, wir sind frei. Wir sind keine Sklaven mehr, sondern wir sind Kinder Gottes. Dass wir das immer wieder uns klar machen. Dieser zweite Punkt, diesen Fokus, den immer wieder scharf zu stellen und uns wieder auf Gott zu fokussieren. Und dieses dritte, wenn wir eben in diesem Leid ganz konkret drin sind, dass wir dann eben diese Frage, die Gott uns stellt, vertraust du mir, dass ich es gut mit dir meine? Dass wir diese Frage ganz ehrlich auch Gott gegenüber beantworten können. Ich kann auch sagen, nein, ich vertraue dir gerade nicht. Gerade fällt es mir gerade ganz schwer. Das hält Gott aus. Ich möchte noch mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der es gut mit uns meint. Ja, du siehst die Zeiten, wo es uns nicht gut geht, und wo es uns schwerfällt, dir zu vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Und ich bitte dich, dass du uns in diesen Zeiten vor allem deine Kraft gibst, wenn wir keine Kraft haben, deine Liebe, wenn wir keine Liebe haben, dass du uns ja dann füllst und uns nah bist, so wie du um Josef auch nah warst, dass er ja diese schweren Zeiten so durchgemacht hat. Zum Rückblick ist es immer so leicht zu sehen, naja, das war doch dann doch nicht so schlecht, aber in diesem Moment ist es dann immer sehr heftig, sehr anstrengend und ich bitte, dass du da ja besonders bei uns bist, unseren Fokus schärfst und uns zeigst, auf was es ankommt. Und gemeinsam wollen wir das Gebet beten, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Ja, ich möchte noch den Segen Gottes zusprechen und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. So sei gesegnet. Amen.